Und viele haben ein sehr, sehr gutes Gefühl für sich und für ihr Pferd, aber durch dieses ganze Social Media und durch dieses Vergleichen und immer mehr sehen und was man alles noch machen kann,
ja,
von meinem Gefühl her geht es dann verloren. Ja.
Hi und schön, dass du da bist bei Sattelpro, dem Podcast für Pferdeprofis und Sattelexperten. Ich bin Dr. Maren Bohlieber, deine Sattelwissenschaftlerin. Hier bekommst du fundiertes Wissen rund um den Sattel, direkt aus der Praxis für die Praxis. Lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sattelpro. Schön, dass du da bist. Heute haben wir ein besonderes Setting. Es ist winterlich draußen, es schneit hier oben in Bremen, ganz ungewöhnlich. Wir haben es uns kuschelig gemacht vorm Kamin. Katinka Krages ist bei mir. Sie war ja schon in einem vorherigen Podcast hier. Da haben wir über biomechanisch korrektes Reiten gesprochen. Und wir haben uns gedacht, dass wir ja diese gemütliche Stimmung mal nutzen und ein bisschen plaudern. Denn wir haben mal zusammengerechnet. Haben wir mittlerweile über 30 Jahre Kundentermine hinter uns. Oh Gott, das klingt alt. Und wenn wir uns privat unterhalten, da sehen wir immer wieder, wie viel Gemeinsamkeiten wir haben, gerade auch in verschiedenen Kundenterminen aus der Therapie oder aus den Sattelterminen und wie viel dann doch wieder, ja, wir voneinander, miteinander lernen können, wie der eine mit bestimmten Dingen umgeht und wie der andere damit umgeht. Und ja, und dachten, das ist so wertvoll, das können wir gerne auch mal ein bisschen nach draußen tragen. Und deswegen gibt es jetzt hier den Praxisplausch mit Katinka und mir. Für alle, die Katinka nicht kennen, Katinka ist Osteopathin seit über 18 Jahren, gell?
Ja, ja.
Und Pferdewirtin, also sowohl von unten sozusagen als auch von oben vom Pferd. Und BKR-Trainerin, also biomechanisch korrektes Reiten. Und vielleicht magst du selber noch ein, zwei Worte sagen, wie du da hingekommen bist, was so deine tägliche Arbeit ausmacht, wie würdest du dich beschreiben für alle, die dich noch nicht kennen und vielleicht den anderen Podcast noch nicht gehört haben?
Ja, erstmal hallo und danke für die Einladung,
sehr gerne,
liebe Maren. Ich freue mich sehr auf den Plausch. Also ich bin seit über 18 Jahren Pferdeosteopathin, war vorher Bereiterin, also Pferdewirtin FN, habe so 16 Pferde am Tag geritten und dann hat mein Körper irgendwann gesagt, vielleicht gibt es auch eine Arbeit, die so ein bisschen körperschonender ist, und hatte dann ein Pferd, was sehr krank war und den wir nur mit dank einer oder sehr, sehr guten Osteopathen und Akupunktur wirklich wieder gesund bekommen haben. Zumindest, dass er wieder gut auf der Weide laufen konnte und sein Rentnerleben leben konnte. Genau, und dann habe ich gedacht, das ist ja cool, das möchte ich auch gerne lernen. Und dann habe ich mich aufgemacht und habe die Osteopathie gelernt.
Mhm.
Ja, und dann zahlreiche Fortbildungen, Akupunktur, Kraniosakral, Dry Needling, was es da so alles gibt.
Ja.
Und dann auch das biomechanisch korrekte Reiten. Das war für mich so ein Schlüsselmoment nochmal, auch zu sehen, wie ich es hätte es mir in einigen Punkten damals als Bereiterin leichter machen können.
Ja.
Und vielleicht auch körperschonender.
Ja, für dich selber, ja.
Genau. Und das mache ich jetzt und freue mich tagtäglich, ja, Menschen und Pferden zu helfen, dass sie happy sind,
ja,
dass die Menschen die Pferde gut verstehen.
Sehr gut, ja. Ja, und da kommen ja natürlich auch bei jedem Termin immer wieder neue Erfahrungen oder auch vielleicht Erfahrungen, die man schon bei anderen Terminen gemacht hat. Wir haben gerade drüber gesprochen, eben gerade bei diesen winterlichen Temperaturen. Sagtest du, glaube ich, die Woche hast du es sehr selten, aber diese Woche musstest du da tatsächlich Termine verschieben, ne? Aufgrund des Wetters.
Genau, aufgrund der zugeschneiten Autobahn.
Ja,
genau. Und dann dem Eisregen. Und ich hätte einfach ein bisschen weiter wegfahren müssen. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Waren irgendwie 15 Kilometer Stau. Und da habe ich gesagt, das hat keinen Wert irgendwie, wo man sonst eine Stunde hinfährt, irgendwie über 2 Stunden zu fahren.
Das stimmt, ja.
Und nicht die Gewissheit zu haben, man kommt auch wieder gut zurück.
Ja.
Genau, und das... Ja, dafür ist natürlich die Osteopathie in der Regel keine Notfallpraxis, sodass ich das dann gut sagen kann und das gut geht. Immer dank meiner sehr verständnisvollen Kunden, die dann aber auch nicht so gerne im Stall sind.
Ja.
Genau, insofern haben wir das einfach verschoben und das geht dann auch. Ja.
Ging dann auf beidseitigen Verständnis, wurde verschoben sozusagen.
Genau, aber nicht selten. Also ich habe in den ganzen Jahren jetzt 2-mal, glaube ich, gehabt.
Ja. Ja, ich habe ja lange in Österreich gearbeitet, in Tirol, wo ja Schnee eigentlich, also einfach zum Winterbild dazugehört. Und ich weiß, wie man sehr schnell jetzt Ketten anlegt. Ne? Geht ja auch nicht nur so flach wie hier in Bremen, sondern hoch und runter. Das hat immer sehr gut geklappt. Einmal hatte ich es in den 8 Jahren, dass ich nicht aus meiner Haustür rauskam tatsächlich. Also ja, wir haben eine Einfahrt gehabt, die so ein bisschen bergan ging.
Und es war, also sowas habe ich wirklich noch nie gehabt. Und es war kurz vorm Umzug, dass ich dachte, okay, ich freue mich auf Bremen und die flachen Straßen und keinen Schnee. Kein Schnee. Et voilà, was haben wir hier? Natürlich alles verschneit. Herzlichen Glückwunsch. Aber genau, da musste ich auch tatsächlich eine Tour absagen. Aber auch das verstehen die Leute ja meistens. Ne? Ja. Wenn man dann aber im Stall ist, es ist kalt, es ist dunkel, es ist eklig, hat man ja auch so ein bisschen seine Herausforderungen. Mhm. Ne? Was sind so deine Erfahrungen? Also gerade jetzt in der Osteopathie oder auch beim Sattel ist es ja dann oft so, weil wenn die Pferde dann so vollgeschneit sind oder auch voll geregnet, ne, und man will satteln und alles ist nass oder vielleicht auch noch verschlammt oder so.
Ich glaube, das sind nicht unsere Lieblingspatienten. Nee, nee, also genau, gerne dann Decke drauf vorher. Ja. Trockenes Pferd, also sowohl beim Regen als auch mit dem Schnee, ist ja schon angenehmer. Ja. Ja. Für dein Besatteln ja sowieso, ne? Mhm. Und wenn wir jetzt bei der Kälte auch noch nasse Pferde haben, das ist schon sehr unangenehm. Also ja, so werden die Hände ja manchmal schon blau, wenn man das da stimmt, die ganze Zeit ja, am Pferd ist. Aber dann auch noch nass ist schon anders herausfordernd, würde ich sagen.
Ja, für die Pferde wahrscheinlich auch.
Für die Pferde also auch, ja. Die Pferde fangen ja auch dann irgendwann an zu frieren. Zittern, also,
genau. Ja.
Ja. Nur die Isländer, die sind ja immer sehr robust und da kann man ja ins
Pferd, ja, genau,
dann sind sie trocken.
In die Unterwolle und dann genau, ist es wieder schön wie Handschuhe, ja, schön kuschelig. Stimmt, stimmt. Hast du viele Isländer?
Auch viele dabei,
ja. Ja, ja, ja. Genau. Was würdest du sagen, ist so bei denen so das Typische? Gibt es da irgendwie typische Themen? Also ich denke selber an so ein paar Spezialfälle.
Ja, ich glaube schon. Also ich weiß gar nicht, ob es so sich sehr differenziert von den Reit- oder von den Großpferden, aber dass auch, dass die Rumpfspannung gut da ist, dass sie sich ja gut halten über den Rumpf, mhm, auch darüber gesund erhalten. Mhm. Ich finde, da hat auch ein ganz großes Umdenken stattgefunden.
Ja.
Also ich trainiere sogar regelmäßig mit einer Islandreiterin.
Ja. Im BKR, oder?
Genau, ja, das macht sehr, sehr viel Spaß.
Cool.
Und glaube, da hat es eben auch sehr viel stattgefunden, dass man die schon mehr dressurmäßig trainiert, dass sie wirklich gesund bleiben.
Ja.
Ja. Ja. Das hat schon, finde, da hat schon ein Umdenken stattgefunden. Ja. Genau, das weißt du ja wahrscheinlich auch mit dem Satteln. Früher hatten diese so weit hinten gesattelt.
Genau.
Das gibt es nicht mehr so viel.
Ja, oder? Das war ja so ein bisschen die Idee dahinter, je mehr man ihn hinten im Rücken sitzt, desto schöner tölten sie. Ne? Mhm. Aber natürlich nicht reell, weil sie natürlich den Rücken dann wegdrücken. Genau. Ne? Die klassischen Island-Sättel von, ich sag jetzt mal, 10, 15 Jahre. Mittlerweile hat sich da zum Glück was geändert. Aber eben, die hatten den Sitzschwerpunkt sehr weit hinten gehabt. Ja. Ne? Oft die Steigbügelaufhängung auch ein bisschen weiter vorne, waren oft viel zu lang und wurden deutlich, also deutlichst hinter der Schulter gesattelt, also sehr weit hinten. Das hat zum Glück, findet da ein Umdenken statt. Ne? Also viele Isländer werden ja auch für einen Freizeitsport oder Freizeitbedarf auch mittlerweile genutzt, ne? Ja. Gemütliches Ausreiten, genau, hin und wieder schon auch mal tölten, aber wirklich für den Sport, klar, natürlich gibt es das auch und wird auch viel eingesetzt, aber ja, eben auch, ich sag mal, einfach nur just for fun. Und was mir da eher aus der therapeutischen Sicht so aufgefallen ist, vielleicht kannst du das bestätigen, fast so ein bisschen eine Großpferdekrankheit, würde ich es nennen, oder Symptomatik, diese Hypermobilität. Ja, also,
das haben die schon viel.
Schon, ja. Ne? Also da war ich echt überrascht, weil man denkt ja irgendwie, Isländer gerade so von der Herkunft im etwas steileren, aber vor allem auch unwegsamen Gelände, ne, in Island gezogen, dass sie noch da nicht ganz so übermobil sein sollten. Aber das ist sicherlich auch der Zucht für den Turniersport
ja, weil auch die werden ja langbeiniger oder einige und auch größer.
Und bewegungsstarker.
Und bewegungsstarker, genau. Und ich glaube schon, dass das die wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zurückgehen, wie bei den manchen Großpferden auch.
Ja.
Also ich sehe schon einen großen Unterschied, gerade bei den Großpferden auch, im Islandsport genauso, aber diese bisschen kurzbeinigeren, die sind schon haltbarer.
Ja, das ist, naja, zumal sie sich dann eben auch diese fehlende Stabilität, die sie durch die hypermobilen Extremitäten dann einbüßen, durch eine nicht reelle Festigkeit im Rumpf und in der dorsalen Kette dann kompensieren, oder? Ja. Also die sind ja oft super spannend,
gerade
im Lendenbereich vor allem, aber auch dann gesamte dorsale Kette, Genick. Und ohne eine wirklich reelle Rumpfstabilität. Ne? Also häufig stehen sie ja gerne mal tragischwach auch da und haben aber eben diese hypermobilen Beine dabei. Ja. Das ist echt, echt ein bisschen schwierig. Aber nicht nur die Isländer, auch andere Pferde. Also das ist ja so ein bisschen generelles Problem.
Aber du hast doch neulich eine Sattelanprobe im Schnee gemacht.
Oh ja, stimmt. Genau, hier auch in Bremen, richtig. Das war cool, weil... genau, der Parkplatz, der war ein bisschen weiter weg, da musste ich erstmal hinlaufen. Vorher konnte ich ja auf dem Reitplatz fahren, der war aber so tief verschneit, da ging dann nichts mehr, auch mit Schneeketten nicht oder wäre nichts gegangen. Das war, war schön, also da hat man das ganze Gangpotenzial der Pferde gesehen, ne? Also sie konnten alle wunderbar passagieren. ja, das ist natürlich herausfordernd. Also das war der zweite Termin, den ich da war an dem Stall. Das heißt, ich kannte Pferde schon, ich kannte Reiter schon. Das war für mich ganz gut, ne? Weil da konnte ich schon auf was aufbauen und hatte ein bisschen Hintergrund gehabt. Wenn das jetzt ein kompletter Neutermin gewesen wäre, wäre das schon etwas schwierig geworden. Ne? Weil dann nur auf der Grundlage, dass die Pferde da an einer langen Seite ein bisschen traben konnten und dann auch nicht unbedingt in ihrem natürlichen Gang verhalten, ist das natürlich jetzt nicht so eine ganz korrekte Analyse. Wir haben so ein paar Dinge überprüft an dem Termin, das war in Ordnung. Ich habe dann aber auch, es ging auch darum, einen Sattel auszuprobieren, der Reiterin auch gesagt, du, der funktioniert gut aus meiner Sicht, du sitzt auch gut drin, alles bestens, aber probier den bitte nochmal aus, wenn der Reitplatz wieder normal bereitbar ist und dann entscheidest du dich, ob du den haben möchtest oder nicht. Ja, also da ging es um Sattelverkauf, dann ist das in Ordnung. Ich hatte das in Österreich tatsächlich auch schon so schlimm, dass alles vereist war und wir wirklich nur 4x4 Meter Asphaltplättchen hatten. Ich glaube, da stand mal irgendwann ein Auto und da konnten wir dann einfach mal drauf sitzen. Also nicht ich, aber die Reiterin und ja, das ist natürlich nicht so, wie es sein soll. Ne? Aber manchmal muss man sich einfach behelfen. Ja. Also da ist dann immer die Frage, okay, das Wetter ändert sich die nächsten Wochen nicht. Sollen wir erst in 2-3 Monaten einen Termin machen? Kann man natürlich, ne? Aber ist manchmal nicht ganz so praktikabel, auch für den Reiter. Und dann war das einfach der beste Kompromiss. Ja. Ne? Also optimal läuft es halt nicht
geht's
immer.
Irgendwie geht es ja aber dann trotzdem.
Ja, ja, genau. Ja. Ne? Aber natürlich immer mit dem Hinweis, und ich glaube, das ist generell ja auch immer so wichtig, die Aufklärung, oder? Also dem Kunden auch wirklich zu sagen, schau mal, das ist jetzt nicht so, wie es sein sollte, ist nicht optimal, ne? Du verstehst das Problem hier gerade, ne? Und wir machen jetzt das Beste draus und gib ihnen dann auch so ein bisschen Hausaufgaben. Bitte, wenn es wieder besser geht, mach mir ein Video, schick mir das, ne? Ich will das nochmal in einer ordentlichen Bewegung sehen zum Beispiel. Oder guck das nochmal mit deiner Reitlehrerin, mit der Trainerin an, sie soll nochmal Feedback geben oder so. Ne? Also, dass ich da wirklich auch nochmal...
Ja, ich glaube, das ist dann auch sehr wichtig, ne? dass sie trotzdem weiterhin mit dir oder mit uns dann eben kommunizieren können, dass wir Ansprechpartner sind, dass wenn irgendwas ist, sie sich melden können.
Ja,
genau.
Ja.
Weil manche Kunden sind ja beim ersten Termin auch wirklich aufgeregt.
Ja, das stimmt.
Und,
frage ich mich immer, warum eigentlich? Ich habe so eine
Aufstellung. Ich auch nicht.
Komisch, ne?
Aber ich kann mich da schon wiederfinden drin, wenn ich mal irgendwie einen aufregenden Tierarzttermin hatte oder so, was out of range ist. Sonst.
Ja, naja, oder dann Vorreiten mit dem Sattel.
Vorreiten, genau, ist auch. Genau, da kann ich mich schon auch wiederfinden. Dass ich denke, oh, ich hoffe, es geht alles gut.
Stimmt.
Und es läuft so wie sonst. So. Und, und manche Pferde sind ja auch erstmal skeptisch oder so. Da sind die Kunden, das ist so meine Erfahrung, meistens sehr vorsichtig und kommunizieren das auch meistens.
Ja.
Meistens ist so, ich hatte gestern gerade einen Fall, die hatten mir das angekündigt, dass sie einen Skeptiker dabei haben, aber ich habe es gar nicht gemerkt. Das Pferd war, wir waren sehr vertraut sofort miteinander und dann war alles fein.
Ja, ja.
Und das ist dann für die Kunden, glaube ich, immer ganz schön, weil die sich dann auch so nochmal fallen lassen können mehr. Die öffnen sich auch nochmal mehr.
Ja.
Wenn die Pferde sich dann eben so öffnen, ne?
Das stimmt.
So ganz schön, finde ich.
Das ist natürlich ein optimaler Fall, ne? Ich habe das sehr häufig, ich bringe das schon manchmal auch so zur Sprache, ganz häufig fällt der Satz, ja, das hat er aber noch nie gemacht. Oder das ist jetzt aber neu.
Positiv oder negativ?
Ja, jein. Also sowohl als auch. Tatsächlich sowohl als auch. So, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er sich von dir anfassen lässt.
Okay.
So, das macht er nämlich nie. Der guckt immer erstmal. Und ich denke mir dann,
ich habe nicht groß
drüber nachgedacht vorher. Ne?
Ja.
Oder andersrum tatsächlich auch, wenn die dann sehr hibbelig sind. Aber das ist natürlich oftmals eben die Spiegelung des Besitzers, oder? Und dass da einfach eine Nervosität da ist. Vielleicht auch nicht der gewohnte Ablauf, ne? Wenn die Routinen durcheinander gebracht
oder
werden.
Die ganze Herde ist draußen und einer muss drin sein und es kann kein Pferd dabei stehen. Genau, es kommt da eben auch oft auch so sehr auf die Umstände drauf an. Ne?
Ja, Wobei sich das also in den meisten Fällen eigentlich innerhalb des Termins bei mir oft legt. Also gerade wenn es jetzt Neukunden sind, dauern die Termine ja auch etwas länger. Und was ich bewusst auch nicht mache, jetzt bei Sattelterminen zum Beispiel, auch wenn viele Kunden, wenn die mich jetzt nicht kennen, hier ist das Pferd, hier ist der Sattel, ne, drück mir den schon halb in die Hand. Ich starte nicht direkt mit dem Sattel, ich starte erstmal mit dem Pferd. Mhm. Da geht es mir natürlich einmal darum, den Besitzer mitzunehmen, ne, in die Anatomie und so ein bisschen in die Grundlagen einzuführen, aber vor allem auch, um das Pferd kennenzulernen. Ja. Also das war einer meiner ersten Dinge, die ich in den Ausbildungen, in der Therapie, aber auch in der Sattelausbildung gelernt habe. Die ersten Sekunden mit dem Pferd sind eigentlich die entscheidenden. Mhm. Ne? Wenn du es da verkackst, dann kann es eigentlich schon wieder gehen. Und ich finde, das ist auch eine Art der Höflichkeit, oder? Erstmal dem Pferd, also das Pferd zu begrüßen.
Ja,
ne? Und mal zu sehen, wer ist das? Und dich quasi vorzustellen, ne? Indem du es mal riechen lässt, mal anfasst und mal schauen, wie es aufs Anfassen reagiert überhaupt. Genau. Und das ist ein bisschen.
Ja, wir wollen ja auch nicht überrumpelt werden.
Genau, also mach mal Mund auf oder hier kommt die Spritze. Ne?
Genau.
Ja,
die Begrüßung einfach, ne?
Ja.
Und die dann da abholen, wo sie stehen. Und wenn einer total nervös ist, weil eben alle anderen draußen ist, dann kann man dafür sorgen, kommt noch einer dazu, dass er entspannt ist. Mhm. Oder gehen wir in die Richtung, das habe ich auch schon mal gemacht, habe ich vor der Weide behandelt, weil er dann einfach da entspannt war. Und das ist ja für mich eine viel schönere Behandlung. Und ich weiß, ich habe auch was bewirken können, als ein hektisches Pferd zu haben.
Ja, der nur dauerverspannt ist, ja. Na sicher, das bringt natürlich nichts.
Ja,
ja und eben beim Sattel kommt natürlich dann auch noch die Sicherheit dazu. Ne? Wenn das Pferd total aufgeregt ist und die Reiterin steigt auf, vielleicht auch noch in einen ungewohnten Sattel, weil was ausprobiert wird oder so, dann kann das natürlich auch schnell gefährlich werden. Also ich denke auch, das ist unheimlich wichtig, da erstmal eine Art Wohlfühlatmosphäre herzustellen für alle Beteiligten, oder?
Auf jeden Fall.
Um dann eben auch ordentlich arbeiten zu können.
Für uns selbst ja auch, ne?
Ja,
also,
genau.
Ist ja auch für uns gefährlich, wenn da irgendwie ein Pferd total hektisch ist und einfach gar nicht mehr weiß, wo er gerade ist, und nicht mehr zuhört.
Ja, ja.
Genau.
Habe ich relativ selten, ich denke gerade, dass wirklich ein Pferd garstig ist. Also in den Terminen, ich hatte das ein einziges Mal gehabt, wo die Besitzerin mich nicht vorgewarnt hat, wo ich zum Pferd gekommen bin und ohne irgendeine Ankündigung, also natürlich Ohrenspiel und so weiter, war da, aber es war so kurz, danach kam der Tritt oder das Bein. Ne? Also ich stand Gott sei Dank in dem Moment, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ich hatte das Pferd noch nicht begrüßt. Es ging wirklich darum, ich bin auf den Hof gekommen, ich wollte das Pferd gerade begrüßen und das hat sofort das Bein geschwungen. Und dann meint die Besitzer, ach ja, bei der musst du aufpassen. Mhm. Ja, okay, das sehe ich jetzt auch. Aber sonst bin ich erstaunt, also wie wenig teilweise passiert. Ich meine, du hantierst ja auch viel an den Beinen natürlich, ne, und in Gefahrenzonen. Mhm. Wie gehst du damit um? Also fragst du vorneweg, ist der da empfindlich oder, also du spürst es wahrscheinlich schon gleich.
Ja, genau, ich finde, in der Regel merkt man, dass er sofort wenn man die anfasst, wie sind die anzufassen. Mhm. Ich bin neulich gerade einmal gebissen worden.
Nein.
Ja, genau, die ist ein bisschen speziell, die Stute, genau. Und ich glaube, es war einfach, ich habe eigentlich eine Übung mit ihr gemacht, aber sie hat, glaube ich, gedacht, sie kriegt sofort das Leckerli. Jetzt gib mal her. Genau, aber dann jetzt im Winter, das ist ja auch dann der Vorteil, man hat viele Jacken an. Dann
das stimmt, ja.
Aber in der Regel sagen mir die Leute das, wenn die ein schnelles Hinterbein haben. Also gestern hatte ich eine, die hatte ein schnelles Hinterbein, aber dann bin ich darauf.
Ja.
Also dann fange ich nicht sofort am Beckenboden an, sagen wir es mal so. Und ich glaube, es ist auch immer dann, was man für eine Connection zu dem Pferd kriegt, ne? Weil in der Regel, also ich habe es noch nie gehabt, dass ich jetzt eine Behandlung abbrechen musste, weil mich ein Pferd hauen wollte die ganze Zeit. Das hatte ich noch nie.
Ja.
Nee.
Ja.
Genau.
Ja, das ist gut. Kommunizierst du das, also anders gefragt, was kommunizierst du vorher? Also wir haben ja gerade schon gesprochen über, wenn das Pferd nass ist, ist es eher ein bisschen ungünstig. Also nicht nur für einen selber, weil es einfach unangenehm ist, sondern auch fürs Pferd. Wir haben darüber gesprochen, wenn das Pferd nicht in der gewohnten Routine ist. Wie sieht es zum Beispiel auch mit Lahmheiten aus oder Gesundheitszustand? Kommunizierst du das vorneweg, dass du den Kunden wie eine Art Checkliste gibst? Vielleicht auch, wo das Pferd stehen soll, was vorher gemacht werden darf, was nicht gemacht werden darf oder so? Nein.
Nee, okay. Ehrlicherweise nicht.
Ja.
Also ich freue mich immer über ein geputztes Pferd, was schon von der Weide drin ist und nicht erst reingeholt wird, wenn ich auch ankomme, so einen Kilometer entfernt.
Ja.
Genau, aber nee, so wirklich Nee, eigentlich passt es auch immer dann. In dem Moment. Also was manchmal nervig ist, ist so zu Stoßzeiten in Stellen oder wo Pferde reingeholt werden und man muss immer zur Seite gehen.
Ja.
Oder wenn man dann nicht in die Halle kann zum Vorlongieren oder sowas. Das ist immer ein bisschen schade, aber es gibt immer irgendwie eine Lösung.
Ja.
Also eigentlich, ich habe es,
funktioniert so bei dir.
Genau. Ja,
super.
Und in den größeren Stellen ist meist eh so, dann habe ich so einen Platz, wo ich sein kann. Und dann sehe ich die Pferde vorher in Bewegung.
Ja.
Oder hole mir die auch mal selbst, wenn ich die gut kenne und dann.
Was machst du, wenn Bewegung nicht möglich ist? Also im Sinne von, also jetzt sage ich mal erstmal logistisch, weil entweder alles belegt oder es gibt keine Halle und der Platz ist komplett vereist und die Straße vereist oder so. Gibt's ja hier nicht so oft. Aber
nee, also so, dass gar keine Bewegung möglich ist, habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Mhm. Es sei denn, das Pferd hat Boxenruhe von tierärztlicher Seite. Dann nehme ich das so hin und dann entweder zeigen die Leute mir ein Video, aber eigentlich ist es so, dass ich die Pferde dann schon kenne und schon auch mal in Bewegung gesehen habe. Genau, wenn ich jetzt hinkomme und das Pferd ist sichtlich lahm, dann schicke ich die erstmal zum Tierarzt.
Ja.
Genau, wenn es dann aber so Lahmheiten sind, wo eben kein Tierarzt bisher wusste, was los ist, dann sage ich schon, wir gucken jetzt, was los ist und ob wir irgendwas dafür spricht, dass er so läuft in der Behandlung. Und wenn sie dann nicht besser werden, dann können wir nochmal sprechen, aber dann muss das Pferd nochmal tierärztlich einfach gecheckt werden. Also da ist, glaube ich, auch die Kommunikation wieder total wichtig. Und auch, dass es mir immer wichtig ist, die Leute dann nicht alleine lasse.
Ja.
So, genau.
Ja, manchmal hat man ja aber auch so ein bisschen, ich sag mal, pikantere Fälle, wo du als Therapeut aus der Ganganalyse heraus siehst, puh, da ist aber was im Argen, vorher wurde das nicht kommuniziert und währenddessen wird dann vielleicht gesagt noch, ja, das hat er schon immer. Oder der läuft sich ein. Oder Tierarzt hat das schon gesehen und wir finden nichts. Okay, das ist nochmal was Spezielleres. Ja.
Ja, und auch manchmal ist schon auch, das merke ich manchmal, dass schon auch ein Respekt da ist, wirklich eine Lahmheit zu untersuchen und wirklich zu gucken, was steckt dahinter.
Für den Besitzer, meinst du? Oder?
Genau. Also das habe ich schon ein paar Mal gehabt.
Du meinst, weil Angst dahinter ist? Es könnte was Schlimmeres sein? Oder?
Ja, Angst oder manchmal vielleicht auch das Finanzielle. Mhm. Was steht mir bevor, wenn ich es wirklich...
Wenn es mal losgeht mit der ganzen...
Genau. Odyssee. Also da bin ich schon... Das habe ich auch oft, oder nicht oft, aber immer mal, dass sich mein Pferd vorlongiert wird und ich eigentlich nur zum Check-up da bin. Und es ist alles in Ordnung, nur mal kurz. Und das Pferd ist wirklich lahm.
Ja.
Und dann frage ich erstmal, läuft er immer so? Also das ist so ein...
Fällt dir das auf?
Ja,
oder
genau.
Siehst du das selber? Ja,
und und einigen Menschen fällt es halt nicht auf. Mhm. Ne? Und das ist gar nicht böse gemeint oft, sondern... Und die haben auch meistens Trainer, die das nicht sagen irgendwie. Und das diese Kette finde ich dann so schade. Ne?
Ja.
Also, weil das ist ja... Gegen das Wohl des Pferdes ist gar nicht böse gemeint in dem Moment von den Menschen, aber es weist sie eben keiner darauf hin.
Ja.
Das ist schade und ich finde auch, das wird immer ein bisschen mehr, weil sich irgendwas verändert in der Basisarbeit.
Mhm.
So von den Kindern ja schon, ne? Wenn die reiten lernen. Genau, und da muss ich dann immer gucken, wie ich es dann kommuniziere, ohne die Büchse der Pandora dann zu öffnen. Und, aber es ist wichtig, dass ich es kommuniziere, weil das ist ja meine Professionalität, dass ich sehe und dass ich sage, okay, das ist hier kein Fall für mich. Wir müssen erstmal andere Wege gehen und dann können wir uns wiedersehen.
Und hast du da, ich sag mal, ein Netzwerk an Tierärzten, an vielleicht auch anderen, also Therapeuten, also in der gleichen Profession wie du, die vielleicht eine andere Ausrichtung haben oder gut Sattler, ne?
Ja.
Da kennen wir uns schon.
Genau.
Oder die du dann auch empfiehlst oder die
genau. Dann also wenn das Pferd jetzt wirklich lahm ist, würde ich erstmal fragen, okay, hast du einen Tierarzt? Und dann kann man immer noch mal sprechen, der Tierarzt ist vielleicht nicht ganz so geeignet für eine Lahmheitsuntersuchung. Man geht lieber zu einem guten Orthopäden, sowas. Ne? Oder manche fahren ja auch gerne in die Klinik dann direkt. Genau, da habe ich schon in Anführungsstrichen Netzwerke, an die ich dann verweise.
Ja, das macht ja Sinn, ne?
Ja.
Genau. Ja, und dann gibt es natürlich auch nochmal den anderen Fall, ne? Die Besitzer, die, wir haben gerade drüber gesprochen, die es vielleicht nicht so sehen oder die da nicht so das geschulte Auge für haben. Und dann gibt es auch immer wieder Fälle, wo tatsächlich auch ein bisschen zu viel gesehen wird, oder? Also vielleicht nicht unbedingt im Gangbild, aber ja in anderen Dingen. Also ich kann mir vorstellen, in der heutigen Welt, dadurch, dass ja einfach so viel Information und so viel Wissen frei verfügbar ist und auch von allen Seiten, sei es Instagram, Facebook oder alle anderen Kanäle man ja im Prinzip die ganze Zeit zugeschaltet wird von irgendwelchen ja, Anweisungen, wie man mit dem Pferd umzugehen hat, damit man ein guter Reiter, ein guter Pferdehalter, ein guter Mensch ist sozusagen, dass man da vielleicht auch unheimlich viel Dinge sieht, die vielleicht gar nicht wirklich zum großen Problem werden könnten. Also, weißt du, was ich meine? Kennst du das?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, dass, oder ich sehe das auch als Problem oftmals, weil so dieses eigene Gefühl oft verloren geht von den Menschen. Mhm. Und viele haben ein sehr, sehr gutes Gefühl für sich und für ihr Pferd, aber durch dieses ganze Social Media und durch dieses Vergleichen und immer mehr sehen und was man alles noch machen kann, von meinem Gefühl her geht es dann verloren, wirklich auf sein eigenes Gefühl zu hören und zu sagen, okay, ich mache das so. Und das heißt nicht, dass man ja nicht heute neu entscheiden kann, was gestern anders war oder morgen nochmal. Ja. Aber trotzdem geht das oft so verloren, dass die Menschen so bei sich bleiben dann. Und dann eben jeden Pups suchen.
Ja. Also, ja im wahrsten Sinne. Das ist interessant, weil ich erinnere mich an meine eigene Reitlaufbahn, die auch schon eine Weile andauert. Ich erinnere mich daran, früher war das so ein bisschen der Stallgassentalk. Ne? Also, wenn man sich für, ich weiß nicht, irgendeine Reitweise entschieden hat und da was macht oder vielleicht auch ein Equipment oder irgendwas. Es gab ja immer jemanden auf der Stallgasse, der dazu eine Meinung hatte und dazu einem was erzählt hat, wie man es vielleicht anders machen könnte oder besser oder so. Ne? Und ich erinnere mich, es gab eine Phase, da habe ich mich unheimlich von beeinflussen lassen. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich auch schon selber viel ausprobiert hatte, verschiedene Reitarten und Reitweisen. Und auch damals, das ist ja heute nicht anders, es gibt ja immer so, ich sag mal so Strömungen, so Trends, ne? Und so manchmal auch Gurus, das ist jetzt sehr wertend, aber tatsächlich dann Leute, die natürlich da auch sehr, auch damals schon im Prinzip Influencertum hatten, obwohl es noch gar keine E-Mails gab, so, ne? Also, und bei mir kam dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, jetzt habe ich mein Pferd schon, ich weiß nicht mehr, wann genau der Punkt war, aber ich sage jetzt mal 15 Jahre, ich kenne meine Stute am besten. Mhm. Ne? Und was fällt dem eigentlich ein, mir da rein zu quatschen? Ja. Und das war für mich irgendwie total das Aha-Erlebnis, weil sich das auf einmal es hat sich quasi wie so eine Tür geöffnet. Ich das Gefühl hatte, boah, ich kann das jetzt selber entscheiden. Auf Grundlage meiner Erfahrung und vor allem auch meines Gefühls zum Pferd hin. Und ich glaube, das ist halt heutzutage einfach noch schwieriger, weil außerhalb der realen Stallgasse hast du ja eben noch sehr viel weitere Stallgassen, die dich beeinflussen, ne? So in dem Sinne. Und nicht immer nur wohlmeinende, wertschätzende, sondern eben auch sehr kritische oder Zeigefinger erhobene Stallgassen. Und,
und auch Angst machen. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, das fällt mir am meisten auf, dass mit Angst so viel
natürlich, genau. Gehandelt wird. Das sind dann so die Buzzer-Wörter oder...
Wenn du das nicht machst, dann ist dein Pferd
Genau, oder diese typischen Einleitungen, kennst du das? Um Gottes Willen. Ne? So. Und das ist natürlich, ist natürlich gemein. Ne?
Und dagegen haben wir aber ja auch zu kämpfen, in Anführungsstrichen, draußen. Ne?
Weil, natürlich.
Mhm. Also ich höre einiges draußen, von dem ich noch nie was gehört habe. Yeah. Spätestens abends wird es mir dann bei Instagram nochmal vorschlagen, weil wir darüber gesprochen haben.
Genau.
Aber ich finde das ganz, auch teilweise sehr anstrengend, weil das ganze Management der Pferde wird in vielen Punkten ja besser dadurch, weil sie wacher werden, die Leute.
Ja.
Aber in vielen Punkten auch, also Wahnsinn, wenn die manchmal 20 Zusatzfuttermittel und so kriegen, wo ich dann so denke, hups, also.
Ja, oder auch durch die Verunsicherung dann oft, also eben Futter ist die eine Sache, aber auch im Training oder überhaupt in der Haltung, dass häufig auch so ein Hopping veranstaltet wird.
Ja,
ne? Also natürlich sind sehr viele Dienstleister auch um einen herum, die einen beraten können, die einen, aber also das fällt mir sehr auf, je mehr zur Verfügung steht, sage ich mal, desto mehr wird auch ausprobiert, desto schnelllebiger ist das Ganze. Ne? Und das ist natürlich manchmal eine Gefahr oder auch eine Schwierigkeit als Dienstleister selber, sei es jetzt eben in der Sattelfitter-Profession oder auch als Therapeut. Du hast ja einen Weg vor Augen, ne? Wie du langfristig erstmal mit den Kunden zusammenarbeitest und dann auch, dass du dir ja auch deine Gedanken dazu machst, was gebe ich dem Besitzer mit als Hausaufgabe oder als Next Steps, damit wir da dann in den nächsten Wochen oder Monaten dran anknüpfen können und weitermachen können. Ne? Und wenn dann das nächste Hopping kommt oder nach einem zweiten Termin dann der nächste, finde ich sehr schwierig. Natürlich man ist ja nie davor geschützt, dass auch, dass der Kunde sich für jemand anderen entscheidet. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, ist nur einfach manchmal schwierig, ne? Wenn man dann so aus dem Kontext wird das Ganze gerissen und wieder von vorne angefangen, in einer anderen Weise möglicherweise. Genau. Und das verunsichert natürlich auch den Besitzer immer mehr, ne? Also, weil natürlich jeder seine anderen Ansätze und Perspektiven hat, die sich für sich betrachtet sicher auch sehr logisch erscheinen, ne? Und für Richtig. Das Pferd sinnvoll.
Ja, und auch suchen sind die Menschen dann ja oft, ne? Wenn irgendwie ein Problem ist oder wenn sie ängstlich sind, weil das Pferd wieder ins Training geht und sie haben Angst, dass es irgendwie wieder einen Rückfall erleidet oder wie auch immer und haben keine Hilfe vor Ort und sie suchen sich die im Social-Media-Bereich als Beispiel, dann kommt immer ganz, ganz viel Verunsicherung.
Ja.
Weil ich gucke mir den Post an, der sagt das, der sagt A, der andere sagt B. Und ich glaube einfach das gute Grundgefühl und das Gefühl für mein Pferd ist dann einfach das Wichtigste.
Ja, so. Das stimmt. Ja. Ich hatte kürzlich eine E-Mail-Anfrage, da ging es darum, dass die Reiterin ein ungutes Gefühl mit dem Sattel hatte. Und sie sagte mir, die Problematik dahinter ist, dass der Sattler vor Ort sagte, nein, das passt und konnte ihr das auch alles erklären. Aber sie hatte immer noch ein ungutes Gefühl, weil das Pferd einfach Anzeichen gezeigt hat, die sie so vom Pferd nicht kannte. Pikanter wurde das dann noch. Das Ganze war auf einer Anlage, wo auch Trainer auf der Anlage waren. Und diese Trainer waren mit diesem Sattler, ich weiß gar nicht genau, ob sie dann auch die Sättel über den Sattler verkauft haben, so ganz genau kriege ich das jetzt nicht mehr zusammen. Aber jedenfalls war da eine Connection zwischen dem Sattler und dem Trainer, was an sich ja nicht schlecht ist. Aber auch der Trainer sagte, nein, der Sattel passt gut. Also sie haben im Prinzip gegen ihre Intuition, haben sie weiter den Sattel verwendet und benutzt und so weiter. Sie hatten so ein paar Eckdaten dazu geschrieben, was das Pferd für Themen gezeigt hat. Also er hatte eine Problematik im Lendenbereich, im Gangbild hat sich das auch gezeigt und hat mir beschrieben, wie der Sattel auf dem Pferd lag. Natürlich kann ich keine Ferndiagnose machen, aber es kam, also die einzelnen Puzzleteile zusammengenommen, hatte ich schon den Eindruck, dass der Sattel vielleicht in der Anpassung ein Problem gemacht hat. Da ist mir auch aufgefallen, dass sie im Prinzip eigentlich, also sie hat dann weiter diesen Sattel genutzt und war aber eigentlich sehr unglücklich, konnte das aber nicht wirklich mit den Fachleuten so kommunizieren, dass sie im Prinzip auch abgeholt wurde in ihren Nöten und in ihrer Sorge, oder? Ja. Und da ist mir irgendwie so der Gedanke gekommen, es ist so wichtig, dass die Pferdebesitzer, die haben ja, also die kennen das Pferd ja am besten, oder? Also sie sind am längsten mit ihm zusammen und sie kennen die ganzen Eigenheiten, sage ich mal, und sich darauf auch ein Stück weit zu verlassen, wenn das Pferd dann eine andere Verhaltensweise zeigt, als man gewohnt ist, und dann auf Spurensuche zu gehen, ne? Und sich eben nicht dann schnell abspeisen zu lassen, nein, das passt schon und jetzt mach dir nicht so viel Gedanken. Ne, dieses typische, da musst du drüber reiten, der zickt nur.
Ja, dass wir das als Therapeut oder Trainer oder Sattler einfach anerkennen, auch, dass das Gefühl da ist und wir dem nachgehen. Ne?
Ja. Also, genau. Also eben, ich denke auch, dieses Abholen ist unheimlich wichtig. Und da ist natürlich immer so ein bisschen die Schwierigkeit, okay, wie viel, auf welcher Grundlage fußt das denn jetzt? Mhm. Ne? Also können wir das denn wirklich sachlich und fachlich begründen, dass jetzt hier wirklich ein Problem besteht oder vor allem auch, dass hier gerade kein Problem besteht? Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache.
Ja, genau, auch da die Menschen abholen aus ihrer Unsicherheit, ne? Zu sagen, okay, es ist okay, mach weiter so.
Ja.
Ne? Ich kann das sehen, was du da gerade fühlst, aber es ist okay, wenn du weitermachst. Ja. Also, weil es ja dann einmal ist das Gefühl, aber es ist ja auch manchmal die Komfortzone von Pferd und Reiter, wo die ja schon auch drüber weg dürfen manchmal.
Ja, ja.
Nicht im Negativen, sondern im Positiven einfach, damit es weitergeht.
Ja, so. Das stimmt.
Und manchmal ist es ja nicht ganz unbequem, aus der Komfortzone auszusteigen.
Ja, meistens nicht, ne?
Genau.
Ja, eben. Und häufig sind die Pferdebesitzer ja auch so ein bisschen. Also gerade wenn so eine Spannung oder so ein Konflikt entsteht, ja, wie so gelähmt, oder? Also dass sie dann lieber mal gar nichts machen mit dem Pferd, als dass sie was falsch machen, oder?
Und ja, genau. Oder wenn die mal verletzt waren, dass sie zu lange pausieren, ne? Dass die nicht in Gang kommen wieder. Mhm. Und es ist so wichtig für das ganze System vom Pferd, dass es wieder in Gang kommt.
Ne? Das ist ein Laufthema.
Ja, genau.
Richtig. Ja, jetzt haben wir irgendwie, wir hatten uns ein kleines Skript gemacht, ne? Sind brutal davon abgewichen, das macht aber auch nichts, weil ich glaube, wir haben ziemlich viele Punkte und Dinge angesprochen, die sicherlich viele Therapeuten, aber vielleicht auch Sattelväter da draußen schon mal erlebt haben, vielleicht auch selber immer wieder vor den Themen stehen. Die Liste ist noch sehr, sehr lang. Unter anderem sehe ich hier Dinge wie logistische Dinge, Terminvereinbarungen, wie machst du das? Oder vor dem Termin ist eigentlich schon klar, was gemacht werden sollte mit dem Pferd oder mit dem Sattel, bevor man das Pferd überhaupt gesehen hat. Oder die Dinge, die die Pferdebesitzer würden gern eigentlich nur das hören, was sie hören wollen. Das sind alles so Themen. Wir sind schon ein bisschen drüber über der Zeit. Wir haben uns eine halbe Stunde hier gesetzt. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal einen Punkt. Und ja, wenn du Lust hast, mit mir nochmal einen weiteren Plausch zu machen, ja, dann können wir das gerne wiederholen. Und
ja, das können wir, oder kann ich vielleicht abschließend nochmal sagen, weil es so wertvoll ist. Also das sehe ich, wenn ich mich mit Kollegen austausche, wenn ich mich mit dir, wenn wir uns austauschen, das ist so wertvoll. Und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, ob er gerade angefangen hat als Therapeutin, als Sattlerin, als wie auch immer, dass man sich austauscht, auch mit denen, die ja schon länger dabei sind, die die erst anfangen, also das ist egal, aber dieser Austausch untereinander ist total wichtig.
Ja.
Und ich mache das viel mit Kollegen auch über Fälle aus, mich auszutauschen, ohne Namen zu nennen oder irgendwas.
Ja.
Aber einfach, Mensch, hast du das schon mal so gehabt?
Ja.
So, das ist, super wichtig und wertvoll. Ja.
Ja, absolut. Ja, also einmal für die eigene Sicherheit, aber darüber hatte ich kürzlich eine eigene Folge auch mit Dr. Silke Parrett, mit der Tierärztin, besprochen, sich auch ein Stück weit, also natürlich persönlich abzusichern, aber auch seinen Horizont zu erweitern.
Richtig,
ne? Und, und auch da muss man immer wieder über seine Komfortzone hinausgehen, ne? Auch als Therapeut und mal sagen, hey, dann spreche ich die oder den Tierarzt an oder die Therapeutin oder den anderen Sattler, obwohl der vielleicht sogar in der eigenen Profession ist. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach, aber unheimlich wertvoll. Ja,
ja, ja. Total.
Ja. Schön. Ja, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss. Ja, und ihr liebe Zuhörer, wenn euch diese Themen interessieren und ihr Lust habt auch an einem weiteren Praxisplausch mit Katinka und mir, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare oder kontaktiert mich über meine Kontaktdaten, die ich unten verlinke, oder über Instagram. Und Katinkas Kontakte gebe ich da natürlich auch gerne in die Shownotes. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und viel Freude weiterhin im und am Sattel. Bis bald.
Tschüss.